Ganz herzlich begrüßen wir Dr. Norbert Peiler hier in unserer Mitte, frisch eingereist vom Bodensee. Da ist es noch ein bisschen schöner wie bei uns. Und extra wegen uns hat er hier zusammen mit seiner Frau den Pfingsturlaub verlegt und sausen lassen. Vom Nobelhotel ins 7-Sterne-Zeltlager nach Eidlingen. An Komfort und Wellness mangelt es bei uns aber auch nicht, Herr Dr. Peiler. Viele Leute statt viele Sterne, was soll's? Die Verwandtschaft ist eindeutig. Von der Kernphysik zur Astrophysik und zur Astrofotografie. Sie entführen uns jetzt in Ihre Welt des Kosmos. Ich muss sagen, wenn ich Sie so anschaue, abgehoben sehen Sie eigentlich nicht aus, auch wenn Sie lieber diese oberen Welten bevorzugen. Und nicht nur in der Forschung. Den Weltraum mit der Kamera einfangen, da werden wir Menschen ganz klein und anderes oder ein anderer ganz groß. Amazing Space, Sie machen daraus Amazing Grace. Und das hat seine Gründe. Vielleicht korrigieren Sie sogar ein Weltbild in uns. Von Ihnen weiß ich, dass Johannes Kepler sich selbst mal als Priester des Höchsten bezeichnet hat in Sache Natur. Sie sind Norbert Peiler. Warten wir es ab, wir sind gespannt.
Danke. Ich habe ja das Thema ein bisschen verbogen. Ich bin, glaube ich, angekündigt, Ursprung des Kosmos. Dem Anspruch werde ich nicht gerecht, aber ich möchte zum Ursprung des Kosmos das eine oder andere heute sagen. Wir haben im letzten Vortrag die Größe, die Schönheit der Objekte und Beispiele der Raffinessen diskutiert. Das waren alles Aspekte, die so eine Erklärung provozieren und herausfordern. Und wir möchten zusammen heute Nachmittag die Zuspitzung weiter treiben und zu sauberen Schnittmengen zu einem für mich geradezu unausweichlichen Gedanken führen. Ein Anfang des Kunstwerks Kosmos ist ohne Urheber nicht zu denken. Naturwissenschaftliche Daten, die erhalten wir ja frühestens dort, wo das erste Licht zur Verfügung stand. Und das ist nach dem Urknallmodell frühestens nach rund 400.000 oder 380.000 Jahren nach demselben eben möglich. Fängt deshalb Naturwissenschaft nicht gerade dort an, interessant zu werden, wo sie aufhört? Unsere Gedanken, die werden uns anhand des Genesis-Berichts jedenfalls weiter zurückführen. Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat von Blaise Pascal aufnehmen. Er sagte, es gibt zwei gefährliche Wege. Erstens, die Vernunft schlechthin zu leugnen und zweitens, außer der Vernunft nichts anzuerkennen. Er weist auf eine Gratwanderung hin zwischen Weltbild und Naturbild, was eben noch zur Sprache kommt. Neben der Relativitätstheorie und der Quantentheorie hat nun auch die Kosmologie, nämlich die Lehre vom Ursprung des Kosmos, die letzten 100 Jahre entscheidend mitgeprägt. Das heißt, Erkenntnis macht Fortschritte, sobald wir Regelmäßigkeiten und Strukturen zulassen. Erkennen und sie implementieren. Alles andere ist ja nur Anhäufung von Daten. Und was ich heute mit Ihnen tun möchte, ist ein zaghafter Versuch in dieser Richtung. Schöpfungslehre oder naturwissenschaftliche Ursprungsmodelle, die beinhalten, das wollen wir uns bewusst machen, grenzwissenschaftliche Fragestellungen. Es sind zwei unterschiedliche Standpunkte zum gleichen Thema, die nach meiner Überzeugung nicht ausgetauscht werden können. Und was wir heute tun, ist nur eine fragmentarische Darstellung, ohne viele bunte Bilder. Die waren im letzten Seminarvortrag bereits dran. Damit wäre ich bei der Agenda. Wir haben kurz über das Urknallmodell zu reden und werden dann auf einen Punkt eingehen müssen, der staubtrocken klingt. Aber ich glaube, wenn wir uns da nicht hineinzwängen, hineinbegeben, werden wir den Rest nicht sortiert bekommen. Und ich hoffe, dass ich durch entsprechendes Präsentieren das Thema ein bisschen flüssiger hinbekomme. Und bei den erkenntnistheoretischen Grundlagen, da geht es darum, dass wir uns bewusst machen, es gibt zwei Fenster, aus denen wir schauen, um die Wirklichkeit wahrzunehmen. In diesen Fenstern, in einem dieser Fenster spielt Zufall eine große Rolle, dann im anderen Fenster die Planung und letztlich müssen wir uns unterhalten über die Unterschiede zwischen Modell und Wirklichkeit. Das kriegen wir hier und das führt uns letztlich zu Gebrauchshinweisen für die Genesis und ich werde hier nicht den ganzen Genesis-Bericht da durchmarschieren, sondern ich werde zwei Aspekte aufnehmen, nämlich den Aspekt des Alters und der Täuschung und den Aspekt des Lichts. Das sind Dinge, die mir so als Astrophysiker auf den Leib zugeschnitten sind. Und ich möchte jetzt nicht den Anspruch erheben, Genesis auszulegen, sondern ich konzentriere mich auf Aspekte, zu denen ein Astrophysiker was sagen können sollte. Wenn ich nun ein bisschen auf die Standardtheorie der Kosmologie eingehe, dann will ich hier niemanden zum Astrophysiker machen. Was Sie hier sehen, und dann noch in Englisch, aber das ist ja fast das gleiche wie Schwäbisch, ist die Zeitskala, und zwar im Deutschen in Milliarden von Jahren. Und wir sehen hier ein bisschen anschaulich dargestellt unser Urknallmodell. Ja, wir haben hier das Urknallereignis in diesem Modell. Wir haben die entferntesten Supernovae, sprich Sternexplosionen. Es gibt gewisse Entwicklungen, bis wir dann hier oben bei unserer Gegenwart ankommen und wir sehen durch die Ausbuchtungen, dass es hier eine gewaltige Beschleunigung des Universums gab und die war dann hier einigermaßen gleichmäßig und heute reden wir wieder von einer beschleunigten Expansion des Kosmos. Ich sage jetzt einen Satz, das ist somit der schwierigste in meinem Vortrag, aber der muss einfach raus. Ja? Aus Rotverschiebungen der Spektren des Sternlichts ist abzuleiten, dass alle Galaxien von uns wegfliegen, sich von uns entfernen. Und aus der Rückführung dieser Bewegung kommt man auf einen Punkt, wenn man das so wörtlich einfach mal ansetzt, kommt man auf einen Punkt, den wir Urknallereignis nennen. Dabei wissen wir natürlich, dass diese Bezeichnung Urknall eine Verballhornung von Fred Hoyle war, der diese Theorie absolut bekloppt fand und ein entschiedener Gegner von diesem Urknallmodell war. Aber nun kommen zu diesem einfachen Bild ein paar Einschränkungen. Wenn nämlich die Galaxien jetzt alle von uns wegfliegen würden, wie bei einer Explosion, dann gäbe es eine Mitte im Kosmos, die es nicht gibt. Und deshalb wird die Sache etwas abstrakter. Wir müssen uns also vorstellen, nachdem alle Objekte sich von uns entfernen, jedenfalls wenn wir außerhalb der lokalen Gruppe sind, dann muss es sein, nach unseren Vorstellungen, dass sich alle Objekte des Raumes auf einer Blase befinden, auf der Oberfläche einer Gasblase mit permanenten Blähungen. Die Blähungen meint, diese Gasblase dehnt sich aus, und dadurch, dass wir auf dieser Luftballonhaut leben, bewegt sich alles von uns weg, ohne dass es eine Mitte gibt. Und dieses Aufblasen heißt eigentlich, dass bei diesem Aufblasen eigentlich erst der Raum entsteht. Ja, das ist alles ein bisschen abstrakt, aber das sind Implikationen von diesem Modell. Und seit etwa 20 Jahren sprechen wir von diesem beschleunigt expandierenden Kosmos. Ich mache nun eine Bemerkung zu Feinabstimmungen, die eigentlich in diesem Büchlein Der vermessene Kosmos ausgeführt sind. Und für Interessenten muss ich auf dieses Buch verweisen. Die Zeit lässt es nicht zu, dass ich genauer darauf eingehe. Aber es ist grundsätzlich absolut rätselhaft, wie aus dem anfänglichen Inferno eines möglichen Urknalls sich Materie und Antimaterie nicht gegenseitig durch, wie wir sagen, Annihilation vernichtet hat und wir am Ende nur einen Lichtkosmos gehabt hätten und keinen Materiekosmos. Sprich, dort kommt es auf eine ganz sensitiv abgestimmte Feinabstimmung an, damit überhaupt eine bewohnbare Welt zu erwarten war in einem Materiekosmos. Das Urknallszenario, das sehe ich, und jetzt werde ich ein bisschen sarkastisch, das sehe ich so ein bisschen als eine pralle Wundertüte, in die von unten her alles eingefüttert wird und nach einer gewissen Zeit purzelt hier oben der fertige Kosmos heraus. Ich kann natürlich auch sagen, jede Generation wird ihre eigenen Vorstellungen von der Entwicklung des Kosmos haben. Und wir Heutigen sind davon nicht die Letzte. Wir haben Implikationen, zum Beispiel von der dunklen Komponente des Kosmos, heute schon im vorlaufenden Vortrag kommentiert. Und es ist absolut fragwürdig, wie wir mit einer unbekannten Materie im Raum von 96% umgehen und gleichzeitig Details von einem Urknallmodell hier diskutieren wollten. Ich möchte weiter zu bedenken geben, Kosmologie ist eine Wissenschaft, in der experimentelle Daten sehr rar sind und wo wir auch Daten gewinnen an der Auflösungsgrenze von unseren Instrumenten und wo eine sorgfältige Auswertung das A und O ist, ansonsten kommt Unsinn heraus. Und wir haben dort leider auch in diesem Umfeld von dieser grenzwissenschaftlichen Geschichte mit Ferndiagnosen zu tun, mit Extrapolationen zu tun, mit Spekulationen, die oft ernster genommen werden, als sie es verdienen. Im Urknallszenario, und das soll meine letzte Anmerkung zu diesem Bild sein, im Urknallszenario haben wir die ganz zentrale Frage zu klären, wie nämlich aus der unstrukturierten, heißen Energiebrühe des Urknalls letztlich der hochstrukturierte Kosmos entstand, den uns heute jeden Tag das Hubble-Teleskop mit seinen Bildern vor Augen führt. Wir beschreiten nun den Weg hin zu diesen erkenntnistheoretischen Elementen und ich möchte den Weg ein bisschen skizzieren vom Naturbild zum Weltbild. Früher war ja Ziel naturwissenschaftlichen Arbeitens die Suche nach Wahrheit. Das ist lange her. Heute führt uns das naturwissenschaftliche Arbeiten zu einem Naturbild, das eine Untermenge von Weltbild ist. Aber was wir als Menschen brauchen, ist nicht ein Naturbild, sondern also ein Naturbild, das auch mit, nur mit Naturkonstanten und mit mathematischen Formeln gefüllt ist, sondern was wir als Menschen brauchen, ist ein Weltbild, das uns in unseren existenziellen Belangen betrifft, wo auch Dinge Platz haben, wie die geheimnisvolle Entstehung des Lebens, wie das größte Geheimnis der Ewigkeit, wie das schönste Geheimnis der Liebe, wie das grundsätzliche Geheimnis der Herkunft des menschlichen Bewusstseins und so weiter. Ich gehe jetzt einfach die Dinge so mal ein bisschen durch. Ja, Physik ist der Teil des Ganzen, der sich mathematisch fassen lässt. Und er beschränkt sich, so sage ich das gerne, auf die berechenbare Seite Gottes. Wir kriegen hier im Naturbild einen Grundriss, zu dem viele Baupläne passen. Und dass im Grenzbereich Daten unterschiedlich interpretierbar sind, das habe ich angesprochen. Hier im Weltbild, da geht es um eine ganzheitliche Sicht mit, ich habe es in Klammer gesetzt, beschränktem Einblick sogar in Vorgänge der unsichtbaren Welt. Deshalb lesen wir die Bibel, deshalb halten wir sie für so zentral. Und wir respektieren, dass Gott nicht der Sklave von Naturgesetzen oder ein frommer Name dafür ist, sondern die Bibel bezeugt ihn als Herr des Geschehens. Im Naturbild arbeiten wir mit Modellen. Warum? Weil die Wirklichkeit viel zu kompliziert ist. Und Modelle sind immer eine Reduktion der Wirklichkeit, eine Banalisierung der Natur. Evolution, was der Motor ist im Naturbild, ist kein naturwissenschaftliches Ergebnis, sondern ein geistesgeschichtliches Ergebnis einer jahrhundertelangen Entwicklung. Und das Experiment eines Urknalls ist nicht wiederholbar, wir haben nur einen Weltraum. Es sei denn, es gibt hier Anhänger von dieser theoretischen Idee, spinnenden Idee, wie ich meine, von den Multiversen. Im Weltbild, da haben wir es zu tun mit dem Gott, den aller Himmel nicht fassen, und wir können ihn nicht in unsere Formeln stecken. Und wir haben auch das zu berücksichtigen, nämlich Erkenntnisgrenzen, die unsere heutige Physik einschränken. Wir haben zum Beispiel zu unterscheiden zwischen den beiden Begriffen oder Phänomenen wie Zufall oder auf der anderen Seite Planung. Schöpfungsglaube ignoriert nicht naturwissenschaftliche Erkenntnisse, erkennt aber den Eingriff eben von außen an und ordnet naturwissenschaftliche Ergebnisse dem Gesamtzeugnis der Bibel nach. Schauen Sie, weder Schöpfung noch Sündenfall sind mathematisch beschreibbare Vorgänge. Und meiner Überzeugung nach wurde nach dem Sündenfall nicht einfach gestorben, sondern da wurde der Kosmos auf den Kopf gestellt. Da haben wir auf einmal nicht mehr Verhältnisse, die sehr gut waren, sondern die dem Gesetz der Entropie, der zunehmenden Unordnung unterworfen waren. Wir haben bei dem Naturbild keine Gewähr auf Historizität. Das heißt, wenn wir eine Formel haben, die etwas beschreibt, dann heißt es noch lange nicht, dass der Vorgang in der Natur genauso auch abgelaufen ist. Den Punkt haben wir schon gehabt. Hier ist die Motivation im Naturbild einfach Zweckmäßigkeit. Wir wollen die Sache beherrschen, indem wir sie berechnen können. Und hier beim Weltbild, da ist wirklich die Motivation geblieben, nämlich die der Wahrheitssuche. Urknall und Schöpfung, die passen nicht zusammen. Aber es gibt möglicherweise Beziehungslinien, und auf die möchte ich abheben. In Summe darf ich feststellen, dass Ursprungsforschung, wenn Sie so wollen, ein mehrdimensionales Puzzle ist, bei dem die meisten Steine fehlen und wo es auch keine Abbildung auf der Verpackung gibt. Ich kann aber auch sagen, Gott vermittelt aus übergeordneter Sicht das Muster der Weltentstehung als komprimiertes Datenfeil, das wir zu entzippen haben. Und erste Versuche möchten wir ja heute Mittag machen. Wir blicken auf unsere Wirklichkeit durch zwei Fenster. Naturwissenschaft, die eben sich im Naturbild tummelt, die kümmert sich um das Wesen der Materie, um das Verhalten der Materie, während wir im Weltbild es mit Beziehungen haben. Beziehungen Mensch-Kunst, Beziehung Mensch-Mensch, Beziehung Mensch zu Gott. Und dieses Weltbild, das arbeitet mit Orientierungswissen, während das Naturbild auf Verfügbares nur zurückgreift. Und wir stellen fest, dass das Weltbild eines Menschen nicht irgendwie außerhalb des Naturbilds liegt, sondern das Naturbild als Untermenge einschließt. Und diese Trennung, die ist schon lange erahnt worden, aber Werner Heisenberg, ausgerechnet der Vater der Unschärferelation, hat diese Unterscheidung dann durchgesetzt. Wir machen also hier keine Wahrheitssuche. Im Naturbild erklärt die Physik unsere Welt allein unter Anwendung von Naturgesetzen, ohne Eingriff von außen. Es ist der richtige Weg zu nachweislich zuverlässigem Wissen. Leistungen sind beeindruckend. Man hat immerhin Menschen zum Mond wieder gesund zur Erde gebracht. Aber sie sind nicht das Ganze. Und das Weltbild folgt auch nicht automatisch aus dem Naturbild, sondern der Übergang von Naturbild zu Weltbild ist eine Art spiritueller Vorgang. Das hat mit Religiosität zu tun. Naturbild kann ich vergleichen mit Schnitten durch ein Haus. Ich kann unterschiedlich orientierte Schnitte legen. Ich kann sogar Schnitte legen durch das Fundament des Hauses, kann dort Mauer stärken und alles Mögliche ableiten. Aber ich werde mit dieser Methode der Schnitte nie das ganze Haus im Blick bekommen und schon gar nicht den Architekten. Das ist im Weltbild anders. Es sollte uns nun nicht zu sehr wundern, wenn Ursprungsfragen genau also immer so wieder diskutiert werden, hochkommen und spannungsgeladen sind. Warum? Sie liegen genau im Grenzbereich zwischen Weltbild und Naturbild. Genesis ist nicht reine Prosa. Genesis enthält naturwissenschaftliche Begriffe, aber sie beschränkt sich darauf nicht. Und das ist der Grund, weshalb wir immer wieder um Klarheit und Wahrheit ringen im Bezug auf Ursprungsfragen. Im Naturbild, dort aktiviere ich mein Gehirn als Erkenntnisfilter. Und im Weltbild, dort spielen Gehirn und Herz eine Rolle. Ich finde es so schön, wie der Psalmist sagt, der Mensch denkt mit dem Herzen. Wer diese Funktion nicht zulässt, wird nicht verstehen, worüber ich heute Nachmittag reden will. Der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut. Die großen Gedanken des Menschen kommen aus dem Herzen. Natürlich weiß ich, dass die Physiologen, die machen das im Gehirn fest an physikalisch-chemischen Vorgängen. Ob das nicht sowas wäre, als würde man die Leistungsfähigkeit eines Computers mit seinem Stromverbrauch bei entsprechenden Anwendungen zu erfassen suchen? Wir halten also fest, im Naturbild ist Gott, der Schöpfer, von vornherein und zwar grundsätzlich ausgeschlossen. Man kann das natürlich tun, aber ärgerlich finde ich, wenn dann am nächsten Tag in den Medien kommt, was weiß ich, der Spielraum des Schöpfers wird immer kleiner, die Wissenschaft hat festgestellt und so weiter. Da wird nicht sauber gearbeitet. Es macht die Eigenheiten Gottes aus, nicht wie ein endliches Faktum behandelt und gedacht zu werden. Wir können Gottes Existenz erahnen, aber nie ergründen. Gott ist so weitreichend, dass er sogar den Tod überragt. Naturwissenschaft ist nun verpflichtet, aus ihrer Disziplin keine Religion zu machen. Und die Theologie ist verpflichtet, aus ihrem Gott kein Lügenbüßer werden zu lassen. Naturwissenschaft fragt, was kann man wissen, während die Theologie eigentlich die Aufgabe hat, wie kann Erkanntes und damit auch naturwissenschaftlich Erkanntes in den Kontext der Bibel gestellt werden und zusammengebracht werden und wie kann daraus gelingendes Leben werden. Es kann natürlich jemand sagen, unser Wissen nimmt ja zu, sprich das Naturbild wird wachsen. Und irgendwann haben wir kein Weltbild mehr. Zum Beispiel die Weltformel, Theory of Everything, Weltformel, die ist ja ein ultimatives Ziel der Naturwissenschaft. Aber ich kann nur sagen, wir sind so meilenweit von diesem Traum entfernt, dass wir es einfach für heute Nachmittag vergessen können. Und selbst wenn wir einmal alle Zustände der Welt in der Vergangenheit und in der Zukunft mit dieser Weltformel rechnen könnten, wäre trotzdem das Weltbild immer noch die Obermenge, die Übermenge und Naturbild die Untermenge. Warum? Weil wir eben nie wissen werden, ob der Verlauf, der durch die Weltformel beschrieben wird, der tatsächliche war. Im wir haben nun die treibenden Größen im Naturbild, nämlich die Evolution. Sie gibt's, aber sie kann nicht alles. Und das Weltbild ist eben ganzheitlich orientiert. Deshalb möchte ich jetzt im Folgenden den Begriffen nachgehen, wie bei der Evolution das Element des Zufalls oder im Weltbild das Element der Planung eigentlich zu sortieren sind. Es gibt ihn nicht, den Zufall. Es gibt in der Physik lediglich oder in der Naturwissenschaft lediglich eine Menge unbestimmter Faktoren, die wir weder beeinflussen können noch wollen. Das ist eine grundsätzliche Erkenntnis aus der Quantenphysik. Zufall ist keine naturwissenschaftliche Größe. Sie ist eher ein Nichtgesetz. Zudem gibt es Vorgänge, die uns zufällig erscheinen, ohne dass sie es sind. Das habe ich in dieser braunen Box versucht aufzudröseln. Wir stehen an der Autobahn zum Beispiel und beobachten Verkehr. Wir sehen unterschiedliche Farben. Wir haben die ganze Farbpalette, je nachdem, wie lange wir stehen. Wir sehen natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten bis hin zu gesetzeswidrigen Größen. Wir sehen Autos mit unterschiedlich hubstarken Motoren und wir haben auch unterschiedliche Abstände zwischen den Fahrzeugen und manchmal gibt es gar Unfälle. All das scheint einfach zufällig zu sein. Dabei kam jede Fahrt von jedem dieser Autofahrer durch einen bewussten Entschluss zustande und damit sind die beiden Begriffe Zufall und Planung sind standpunktabhängige Sichtweisen. Ich kann sagen, ist wirklich alles zufällig und da kann niemand widersprechen und ich kann sagen, ich stelle mich auf den Standpunkt, hier ist Planung unterlegt und so kamen die Dinge zusammen. Und zudem, bei den unterschiedlichen Farben, die sind ja auch nicht gewürfelt worden, hat zum Beispiel die Frau ein entscheidendes Wort mitgeredet, bei den Motoren, da hat der Autofahrer etwas, was er ausdrücken will. Und so steckt hinter jedem Element sogar pure Planung. Und deshalb sind Planung und Zufall keine naturwissenschaftlichen Größen, sondern standpunktabhängige Beschreibungen ein und desselben Geschehens. Jetzt kommen wir zu Planung. Darf im Universum Planung überhaupt vorkommen? Da jetzt im Naturbild Planung, nämlich Information, als Eingriff von außen ausgeschlossen wird, können wir Ursachen im Falle einer Schöpfung im Naturbild nie vollständig erfassen. Ich sage sogar radikal, Naturwissenschaft ist dafür die falsche Adresse. Dergleichen Spuren können wir im Naturbild allenfalls als Schatten oder als Kontur wahrnehmen. Ich gebe wieder ein banal klingendes Beispiel, das aber weitreichende Konsequenzen hat, um nochmal Verfügungswissen aus dem Naturbild mit dem Orientierungswissen im Weltbild zusammenzubringen. Wir bleiben bei des Mannes liebstem Spielzeug, nämlich seinem Daimler, und wir stellen uns einen Menschen vor, der aus einer ganz entlegenen Region unserer Erde kommt und zum ersten Mal ein solches Auto sieht. Er mag sich daran freuen, wie toll das aussieht, wie schnittig, wie bequem es ist und auch wie geräuschlos es fährt. Er mag sich freuen, dass es eben fährt und vermutet, dass der Erfinder, nämlich Carl Benz, den vermutet er unter der Motorhaube und er vermutet, dass er ihm wohlgesonnen ist. Wenn nun das Auto auf einmal beginnt zu streiken, was ja bei Daimler selten vorkommen soll, Klammer zu, dann wird er schnell geneigt sein, auf die Missgunst von Carl Benz schließen zu wollen, während andere Autofahrer da die Motorhaube öffnen. Der Fahrer kann nun im Ernstfall den Motor bis hin zu allen Einzelteilen zerlegen. Er wird dabei nicht auf Carl Benz stoßen. Er kann darüber hinaus die thermodynamischen Prozesse des Motors studieren. Er wird keine Spur von Carl Benz finden. Am Ende könnte er sogar daraus schließen, dass das Auto kein Carl Benz bräuchte. Er könnte daraus schließen, dass sein Verständnis von Verbrennungsprozessen, von Elektronik und von Mechanik für sein Auto völlig genüge. Und dennoch ist sein Auto ohne Karl Benz nicht zu denken. Es wäre nun sicher der falsche Schluss, dass sein Verständnis es ihm unmöglich machen würde, Karl Benz zu denken. Hätte es nie Karl Benz gegeben, für all diese Entwürfe und Mechanismen von seinem Motor, dann hätte er dort heute unter seiner Motorhaube nichts zu verstehen. Mit anderen Worten, wir dürfen die Mechanismen unseres Kosmos nicht mit seinen Ursachen verwechseln. Und ein Weltbild, das dem nicht Rechnung trägt, ist unvollständig. Ich komme nun zum Unterschied von Modell als tragendem Element im Naturbild und Wirklichkeit dem Element des Weltbilds. Diese simple Linie sei der wirkliche Verlauf der Weltgeschichte, von einer wirklichen Vergangenheit bis zur wirklichen Zukunft. Und dieser Nachmittag ist ein Punkt an dieser Geraden und wir nennen diesen Punkt Gegenwart. Ich frage mich jetzt nun an diesem Nachmittag, wie denn die Welt in der Vergangenheit ausgesehen hat und kann dort nichts anderes machen, wie dass ich vorhandene und bekannte Naturgesetze, Naturkonstanten anwende und komme dann sowohl bei Fragen nach rückwärts oder vorwärts zu einer solchen linearen Lösung. Und wir haben nun eine naturwissenschaftliche Antwort auf Gegebenheiten in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber wir stellen auch fest, dass wir eine je nach zeitlichem Abstand von der Gegenwart eine mehr oder weniger auseinanderklaffende virtuelle Vergangenheit oder Zukunft haben und der wirkliche Verlauf des Kosmos und der modellhafte Verlauf des Kosmos, die klaffen da mehr oder weniger auseinander. Modell und Wirklichkeit stehen also mitnichten auf der gleichen Augenhöhe. Zwischen ihnen ist eine, und zwar grundsätzliche Grenze. Modell ist eine Idee mit Hochschulbildung. Es geht beim Modell, ich gebe ein Beispiel wieder, um das Einfangen der Wirklichkeit mit Netzen. Leider weiß der Naturwissenschaftler nicht von vornherein, wie sein Netz ausgestaltet sein muss, um die Wirklichkeit tatsächlich einfangen zu können. Jedenfalls entspricht die Gesamtheit aller Netze allen Denkmöglichkeiten des Menschen. Er kann nur das für ihn Denkbare aussieben. Falls es nun Bereiche gibt, die der Mensch nicht denken kann, wird er dafür kein Netz haben. Er hat mit seinem vorhandenen Netz damit keine Chance. Und damit endet die Wirklichkeit des Wissenschaftlers sogar an der Grenze seiner Methodik. Wenn wir einen so fischenden Naturwissenschaftler fragen würden, was ein Fisch ist, dann würde er sagen, das ist ein schuppiges Gebilde, größer 5 cm, weil das seine Maschenweite ist. Das sind Ergebnisse im Naturbild. Der größte Theoretiker unserer Tage, Stephen Hawking, der sagt zu Modell: Modell ist eine mathematische Beschreibung von Vorgängen in der Natur. Es existiert nur in unserem Kopf. Jetzt habe ich noch einen Satz projiziert, ich habe ihn deshalb projiziert, weil er mir zentral erscheint. Denn man könnte dann ja fragen, ja, wenn die Welten so auseinanderklaffen, dann hat ja die Naturwissenschaft überhaupt nichts zu sagen. So weit wollte ich nicht gehen und deshalb kommt dieser Satz. Da ich nun im Naturbild die Funktion des Physikers ausfülle und als Mensch mein wachsendes Weltbild habe und ausbaue, lassen sich über Naturwissenschaft trotz des falschen Ansatzes Aspekte freilegen, die Schöpfung als großes Geheimnis und zwar ahnen lassen. Der Christ als Naturwissenschaftler hat aus der Sicht seiner Disziplin zum Thema Schöpfung etwas zu sagen. Und das wollte ich jetzt angehen. Gebrauchshinweise für den Genesis-Bericht. Und zwar wieder mögliche Sicht eines Astrophysikers. Die Genesis hat eine emotional deutlich größere Tiefe, als sich an naturwissenschaftlichen Fakten festmachen lässt. Mir scheint es oft banal, an welch popeligen Fakten wir das gewaltige Thema Gott, Mensch, Natur fixieren wollen. Ich empfinde eine große Kluft zwischen der emotionalen Wucht des Themas und dem Erbsenzählen, in dem sich unsere Abhandlungen oft abspielen. Schöpfung will nicht nur erlernt, sondern sie will erlebt werden. Das hat schon ganz früh einer erkannt, nämlich der Paulus, der hat in Römer, ich habe die Stelle vielleicht gerade da, in Römer 1, Vers 20 gesagt, zwar kann niemand Gott sehen, aber er zeigt sich den Menschen in seinen Werken. Weil er die Welt geschaffen hat, können wir seine ewige Macht und sein göttliches Wesen erkennen. Wir können das erkennen in der Natur. Und es gibt viele Beispiele dafür. Und ich könnte auch gerne sagen, dass der Blick zum Himmel meinem Glauben zuträglicher war als meinem Wissen. Wir haben Herz und Hirn als Erkenntnisfilter einzusetzen. Und wir wollen auch Schöpfungsvorstellungen in Kategorien unserer Zeit ausdrücken. Sonst wäre unser Zusammensein hier wertlos, belanglos. Und ich möchte auch Aspekte der Spekulation klein halten. Sie können also in diesem Sinn nicht alles mit mir machen, auch wenn wir nachher vielleicht noch ins Gespräch kommen. Ich möchte den Mut aufbringen, Dinge offen zu lassen, die nicht zu klären sind. Bevor wir nun über die Genesis sprechen, hätte ich diese Verse gerne gelesen. Nicht das ganze Kapitel, aber die ersten 10 Verse. Und ich bitte Sie aus Respekt vor Gottes Wort aufzustehen. Danke. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die ganze Welt. Auf der Erde war es noch wüst und unheimlich. Es war finster und Wasserfluten bedeckten alles. Über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da befahl Gott, Licht soll aufstrahlen und es wurde hell. Gott hatte Freude an dem Licht, denn es war gut. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend, wieder Morgen, der erste Tag. Dann befahl Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, das die Wassermassen trennt. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe, trennte das Wasser über dem Gewölbe von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann befahl Gott, das Wasser auf der Erde soll sich sammeln, damit das Land sichtbar wird. Und so geschah es. Gott hatte Freude daran, denn es war gut. Er nannte das Land Erde und nannte das Wasser Meer. Ich lese weiter im Vers 14. Dann befahl Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander trennen und nach denen man die Tage, Jahre und Festzeiten bestimmen kann. Sie sollen am Himmel leuchten und die Erde und der Erde Licht geben. Er machte zwei große Lichter, die Sonne für den Tag, den Mond für die Nacht, dazu auch alle Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben, über Tag und Nacht herrschen und Licht und Finsternis trennen. Gott hatte Freude daran, denn es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Dankeschön. Wenn wir an den Genesis-Bericht gehen, dann ist die Autorität der Schrift nicht das Thema. Ich setze sie voraus. Wir haben vielleicht mehr die Frage zu stellen, mit welcher Physik wir an die Genesis herangehen können. Obwohl Wunder keinen Zeitraum brauchen, setzt Gott gleichzeitig einen Rhythmus für unsere Arbeitswoche. Wir haben mit der Tatsache umzugehen, dass es Umbrüche gibt im Genesis-Geschehen. Dort ist von Sündenfall die Rede, nachdem nicht einfach nur gestorben wurde. Da ist von Sintflut zu Rede, wo es auch den ersten Regenbogen danach gab. Und die Schöpfung, die am Anfang gut, sehr gut war, die ist nun mit der Physik der Entropie behaftet. Und Entropie ist ein Maß für die Unordnung, die immer zunimmt. Siehe Kinderzimmer, euer Zimmer zu Hause, ja? Wenn man nichts tut. Wenn wir nun Kosmologie betreiben und Genesis mit einfließen lassen, dann besteht die Gefahr, dass wir das Weltbild in das Naturbild hineinprojizieren, was nicht geht. Denn die Übergröße ist ja das Weltbild. Und deshalb müssen wir da ein paar Dinge beachten, wenn wir damit umgehen. Und ich möchte das an den zwei Aspekten festmachen, nämlich dem Alter der Schöpfung, der Länge des Schöpfungstags. Und ich habe dann noch einen Fall B. Zunächst zum Alter. Es wird nirgendwo erwähnt, wie alt das Weltraum, der Weltraum ist oder auch die Erde. Aber es gibt einige Zeitgenossen, die wollen das genauer wissen. Und da gibt es dann Spannen, die gehen von 6000 Jahren bis zu nicht bestimmbar alt. Fest steht, wenn Gott geschaffen hat, dann hat die Naturwissenschaft mit ihren entwicklungsbasierten Methoden zum Thema Alter nichts zu sagen, nichts Zuverlässiges zu sagen, möchte ich vielleicht noch abschwächen. Ich gebe ein Beispiel, wie alt hätten wir Adam einen Tag nach seiner Erschaffung geschätzt? Er war sicher kein Pampersrocker mehr. Und wir hätten uns mit unserer Wissenschaftlichkeit total vertan. Mich hätte zum Beispiel auch interessiert, ob Adam einen Nabel hatte. Ich hätte nicht so sehr jetzt auf die Frucht vom Baum der Erkenntnis geschielt, ich hätte ihn gern angesägt. Wegen der Baumringe, ja? Und wir merken, dass dort, wo wir Schöpfung zulassen, Naturwissenschaft grundsätzlich gelingt wird. Weil Gott einfach Dinge hinstellen kann und vollendete Fakten schaffen. Es ist für mich ein Wunder, dass Gott tatsächlich Tage gebraucht hat, bis er da die Biosphäre ausgebaut hat. Der hätte einfach so machen können. Und wir wären wieder mit unserer Altersbestimmungsmethode dagestanden. Deshalb sage ich, wenn wir Schöpfung zulassen, hat die Naturwissenschaft zum Alter der Schöpfung keine dedizierte Meinung zu haben. Das ist eine Täuschung, die der Naturwissenschaft widerfährt im Falle der Schöpfung. Es wäre eine unechte Täuschung, wenn jetzt natürlich Adam, zum Beispiel bei einem Glas Bier, von seiner Jugend geschwärmt hätte, die es nicht gegeben hat. Das wäre eine unechte Täuschung, aber diese echte Täuschung ist nicht vermeidbar. Das andere wäre unredlich. Okay, die Schöpfungstage werden getrennt durch, es war das Abendmorgen. Damit ist der Hinweis auf eine Tagesspanne gegeben, die eben durch den Sonnenlauf bestimmt ist. Und damit ist auch der Schöpfungstag festgelegt. Es steht allerdings im Schöpfungsbericht nichts von 24 Stunden. Es steht dabei auch nichts von Tausenden von Jahren. Und das heißt einfach, aus Abend wird morgen der nächste Tag. Schöpfungstag ist nichts anderes als die Spanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wie lange das immer gedauert hat. Wir kommen zum Fall B, nämlich gibt es etwas jenseits der Schöpfungstage? Könnte es sein, und deshalb habe ich auch diesen Vers, diesen Abschnitt gelesen, der mit dem Vers begann, im oder am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Zum einzigen Mal kommt in diesem ersten Vers das Wort Bara als göttliches Schaffen, was so dem Ex Nihilo nahe kommt, aus dem Nichts etwas machen, vor. Das einzige Mal. Es gibt Zeitgenossen, die nehmen den ersten Vers gerne als zusammenfassende Überschrift. Aber dieses Argument, dass dieses starke Wort Schaffen, also Bara für Schaffen, dort nur vorkommt, lässt den Freiraum zu denken, dass tatsächlich an diesem ersten Vers bereits die Erde gemacht wurde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn da jemand Zweifel hat, ob das so verstanden werden kann, den hätte ich bitteschön gern gefragt, wo er denn die Erschaffung der Erde sonst nachlesen würde. Und deshalb sage ich nochmal gerne zu dem Verb schaffen Folgendes. Wir haben also im Hebräischen, und ich habe mich da ich selbst Hebräisch nicht kenne, habe ich mich mit Theologen auseinandergesetzt, die dessen mächtig sind. Es gibt im Hebräischen zwei Begriffe für schaffen. Das ist das starke Wort bara und das schwache Wort asa. Ich kann das vielleicht in einem Satz zusammenfassen, indem ich sage, dass der Schreiner ein Bett macht aus Holz von einem Baum, das ihn zuvor nicht gab, während die Hausfrau das Bett macht, indem sie das Bett glatt streicht. Und das ist Asa. Und deshalb ist die Frage nochmal deutlich auszusprechen, ist die Erde bereits im Vers 1 als Rohbau sozusagen geworden? Und nicht zuletzt ist auch die Sonne, Mond und Sterne, sind die nicht in diesem Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die ganze Welt, dort bereits gemeint? Ich komme nun zu dem Argument der Sonne. Und wir haben gelesen im Vers 14, dass die Sonne, und das wissen natürlich Bibelkenner, am Tag 4 geschaffen wurde. Wobei dort das schwache Wort Asa steht. Und deshalb frage ich zögernd und im Konjunktiv, könnte es sein, dass am Tag 4 das Licht der Sonne nur sichtbar wurde, denn wir haben ja immerhin schon das Licht von 3 Tagen hinter uns. Könnte es, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass am Tag 1, 2, 3 ein anderes Licht das Licht gegeben hat. Obwohl ich feststellen muss, es gibt weder zur Definition des Schöpfungstages noch zur Länge des Schöpfungstages irgendeine Bemerkung, die abweichen würde. Ja, wenn es heißen würde, an den ersten 3 Tagen, da war Gott das Licht. Wenn wir das nachlesen würden, müssten wir anders argumentieren. Aber genau das finden wir nicht. Und deshalb frage ich, ob es nicht sein kann, dass wir am Tag 4 das Arrangieren von Sonnen, Mond und Galaxien um die Erde herum, was ja auch nicht so ganz einfach ist, so physikalisch gesehen, aber das möchte ich mal nachstellen, ob das mit dem vom Text überhaupt gefordert wird. Ich meine, wenn wir sagen würden, in den ersten 3 Tagen war Gottes Licht, dann müssten wir ja argumentieren, dass der Schöpfungstag im Laufe der Schöpfungswoche eine Uminterpretation erfahren hat. Auch davon lesen wir eigentlich nichts. Und deshalb frage ich, auch wieder zögerlich und im Konjunktiv, könnte es sein, dass am Tag 4 Sonne, Mond und Sterne einfach sichtbar geworden sind? Ich habe natürlich den hebräisch sprechenden Theologen gefragt, würde das sichtbar machen, würde das in Hebräer auch so ausdrücken mit Asa? Sagte er, ja, nein, da würde er einen anderen Begriff nehmen, sodass ich damit andeuten will, die Dinge sind alles andere als glockenklar. Aber wenn ich diese Folie zum Beispiel nehme, ja, da haben wir das, und das haben wir auch gelesen, Gott trennt Wasser unterhalb und oberhalb des Horizonts, und zwar durch, es war das hier. Er hat das Land ja nicht geschaffen, sondern das Land wurde sichtbar, dadurch, dass er das Wasser in sein Becken befohlen hat. Und genauso könnte ich mir, und deshalb ist der Pfeil hier zum Tag 4 da, dass Gott durch Arrangieren der Verhältnisse in der Atmosphäre, zum Beispiel durch Ausregnen, die Sonne und die Sterne sichtbar gemacht hat. Übrigens auf der Venus, die wir im letzten Vortrag behandelt haben, dort ist es bis heute noch nicht Tag geworden. Ich gebe ein paar Dinge, die zu bedenken sind. Ich meine, was machen wir mit langen Lichtlaufzeiten? Ich habe das Bild projiziert im letzten Vortrag von 13,7 Milliarden Jahren, wo das Licht unterwegs war, bis es uns erreicht hat. Ich möchte das nicht als Gesetz und Gebot hinstellen und als unfehlbare Angabe, aber nach allem, was wir wissen, haben wir mit diesen Größen im Weltraum zu tun, und das ist noch in Übereinstimmung zum Beispiel mit radiometrischen Altersbestimmungsmethoden, wo wir auch auf diese Größenordnung von Jahren kommen. Und wenn wir zulassen, dass der Rohbau des Kosmos im Vers 1 bereits geführt wurde, dann hat auch die Bibel wirklich überhaupt keinen Hinweis darauf, wie alt das Universum tatsächlich zu sein hat. Wir haben auf unserem Planeten etwa 150 große Einschlagsstrukturen, also Krater, die Zeugen davon sind, dass kilometergroße Brocken mit unserem Planeten kollidiert sind. Das heißt, es waren immer jeweils globale Katastrophen. Wir haben auch diese Ereignisse, haben wir irgendwie zu verarbeiten. Jedenfalls kann ich das nicht einfach wegdrücken. Jetzt gehen ein paar Experten natürlich noch so weit, und ich habe diese Unsicherheit so ein bisschen vertuscht. Es heißt ja in dem ersten Vers nach Luther: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist nach dem Hebräischen wohl nicht so korrekt. Das heißt eigentlich: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das versteht auch ein Physiker sehr gut. Und da sagt Luther aber weiter: Und die Erde war finster. Während der Hebräer sagt: Und die Erde ward finster und leer und sonst was. Und da gibt es Zeitgenossen, die leiden aus dieser kleinen sprachlichen Feinheit: Die Erde war finster oder die Erde ward finster. Dass es nicht nur eine Welt gab vor der Schöpfungswoche, sondern dass diese Welt sogar belebt war. Ich gehe soweit nicht. Warum? Weil ich sage, für so eine entscheidende Aussage nur einen Buchstaben zu haben, den man weg- oder zufügt, das ist mir zu kippelig, und ich möchte das einfach offen lassen. Aber was ich sehe als Möglichkeit ist, dass wir im Vers 1 den Rohbau des Kosmos dargestellt sehen mit all seinen Grundformen, und in der Schöpfungswoche konzentriert sich Gott der Schöpfer auf den Ausbau der existierenden Biosphäre. Der Genesis-Bericht lässt keine Punktlandung zu, in dem Sinne, dass wir exakt sagen können, wie die Schritte nacheinander abgefolgt sind. Und es geht nicht darum, was wir Gott zutrauen, sondern was der Text hergibt. Und dies führt zu einem Schöpfungsdenkkorridor, habe ich das mal genannt. Und ich erkläre das kurz. Wir haben also hier die Zeitachse von Alpha nach Omega. Die ganze Menschheitsgeschichte. In einer Riesenschau, die eben uns die Bibel nur gibt. Und wir haben nun zwei unterschiedliche Anfangsbedingungen, nämlich dass wir sagen, die Schöpfung konzentriert sich in der Schöpfungswoche. Oder wir können auch etwas annehmen, was mit dem Wortsinn der Überlieferung vereinbar ist, nämlich dass wir sagen, wir hatten eine Vorwelt, die in einer Katastrophe endete, nämlich Fall der Engelwelt, und Gott hat in der Schöpfungswoche die vorhandene Erde ausgebaut. Das sind für mich im Grunde genommen die zwei Leitplanken, die eine Skizze von der anderen unterscheidet. Um es nochmal deutlich zu machen: Ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, aus dem Schöpfungsbericht herauszulesen, so und so haben die Dinge zu sein und alles andere ist unbiblisch. Ich glaube, dass es ein Zeichen von Demut ist, wenn wir einen Denkrahmen, der dem Wortsinn der Überlieferung nicht widerspricht, angehen und dort uns austauschen über Möglichkeiten, die wir sehen, naturwissenschaftliche Erkenntnis und biblische Überlieferung zusammenzubringen, ohne zusammenzubiegen. Ich meine, auch nach der Zukunft geht dieser Trichter auseinander. Das wird nicht immer so bleiben. Daniel, der war ja, als er die Offenbarung niedergeschrieben hat, sagt er: Gott, ich weiß ja gar nicht, was du mir da alles in die Feder diktierst, ich verstehe das gar nicht. Dann sagt Gott so zu ihm auf Schwäbisch: Daniel, halt die Klappe, du musst das jetzt gar nicht verstehen, schreib, was ich sage. Menschen, die dann diese Worte brauchen, die du schreibst, die werden Verstand finden und das eben verstehen. Deshalb wird dieser Trichter, der wird schlanker werden in der Zukunft. Aber das hier wird nur gefüllt werden können mit Möglichkeiten, die wir sehen im Zusammenhang mit der Überlieferung. Deshalb, lassen Sie mich sagen, wir stehen ja vor der großen Frage, wie wir die Unterschiede exakt fassen sollen, wenn ein Bericht für einen hebräisch denkenden Menschen geschrieben ist und nun von einem Zeitgenossen im 21. Jahrhundert gelesen wird. Natürlich bin ich jetzt als Astrophysiker brutal über meine Fachgrenzen hinausgestoßen und graste in fremdem Terrain. Aber ich glaube, seit dem allgemeinen Priestertum dürfen wir solche Fragen nicht einfach mehr den Theologen überlassen. Da haben wir uns schon auch darum zu bemühen. Und ich hoffe, mein Ansatz ist verstanden worden in dem Sinn, dass ich wirklich den Mut aufbringen möchte, Dinge offen zu lassen, die nicht zu klären sind. Und alles, was ich gesagt habe, auch an Alternativen von dieser klassischen Abweichung, habe ich immer in Konditionalform gesagt, ohne dass ich es für zwingend halten würde. Aber das sind Spielmöglichkeiten innerhalb dieses Schöpfungsgedankenkorridors aus meiner Sicht. Aber ich möchte Dinge jetzt am Ende zusammenfassen, die ich als unmissverständlichen Teil des Genesis-Berichtes sehe. Einmal ist die ganz große Aussage: Gott gibt sich als Schöpfer zu erkennen. Er ist als der Ewige vor der Schöpfung da und initiiert sie. Es ist unbestritten, dass die Schöpfungstage getrennt werden durch eine Spanne zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und wir haben keine Ahnung, wie lange diese Spanne war. Warum? Weil die Bibel darüber sich ausschweigt. Und ich möchte es als Möglichkeit formulieren, eine Urschöpfung, wie besprochen im Vers 1, möchte ich nicht ausschließen, sondern als Denkmöglichkeit einbringen, die dem Wortsinn nicht widerspricht. Wir kommen, so ist meine Überzeugung, über das lokale Anheben des Schleiers des Geheimnisses der Schöpfung nicht hinaus. Und wir fragen uns zu Recht: Fällt angesichts des großen Geheimnisses der Schöpfung unsere Erkenntnis überhaupt ins Gewicht? Der Schöpfergott ist kein Bollwerk gegen den naturwissenschaftlichen Materialismus. Da wäre sich viel zu schade dafür. Er ist eine Kraft, die Menschen zu ihm bewegt und die ihm Leben und Tod trägt. Wir haben uns in diesen beim ersten Vortrag und überhaupt für diese Pfingsttage hier, fragen wir uns: Ist Gott da? Er war als der Ewige schon immer da. Und nach dem Genesis-Bericht hat er diese Zeit, die wir füllen, eingebettet in den Zeitrahmen der Ewigkeit davor und danach. Und zum Schluss dieses nicht ganz einfachen Themas gebe ich gerne einfache These, was vielleicht auch gleichzeitig eine provokante Aussage ist: Ich freue mich so sehr, dass Gott Maß nimmt am Herzen und nicht am Kopf. Darf ich zum Abschluss aus einem meiner Bücher eine Rahmengeschichte noch zum Besten geben? Es geht hier um den kosmischen Klavierspieler. Es war in einem altehrwürdigen Haus. Unter seinem riesigen Dach haben seit vielen Generationen Menschen und allerlei Getier ihr Zuhause gefunden. Und dazu gehörte auch eine Mäusefamilie, die sich in der Nähe des alten Klaviers unter dem Dielenboden an einem sonst durch nichts ausgezeichneten Platz eingenistet hatte. Von dort aus war der Getreidespeicher bequem zu erreichen und damit waren die Lebensbedingungen für die Mäuschen so ideal wie sonst nirgendwo. Unsere Mäusefamilie ging es gut, dass sie geradezu paradiesisch fühlte. Man war mit diesem Plätzchen wohl beschützt, war bequem und zuweilen beschäftigte man sich mit allerlei. Längst hatte man sich an die Geräusche im Haus gewöhnt, konnte sie seinen Bewohnern zuordnen, das bedächtige Knarren des Dielenbodens, wenn der Bauer eintrat, das fröhliche Lärmen der Kinder, das Verhallen sich entfernender Schritte der Knechte, das dumpfe Geräusch des Haustürrügels, wenn abends geschlossen wurde. Das war die ganze Erfahrungswelt unserer Mäusefamilie. Sie kannte sich gut aus in ihrer Mini-Welt und keinen störte die Enge. Als eigentlicher Höhepunkt im Mäuseleben galten die Melodien eines unsichtbaren Klavierspielers über ihnen jenseits ihrer dunklen Gänge. Je mehr den Mäusen die Sorge um ihr Auskommen abgenommen wurde, desto mehr vertieften sie sich in den Rausch jener schönen Musik und gerieten in Verzückung. Ihnen wurde in ihrer kleinen Mäusehütte so wohl, dass sie sich gelegentlich zu einem kleinen Tänzchen hinreißen ließen. Diese schönen Melodien, sie wurden ihre Welt, ihr Gesprächsstoff, etwas, worauf sie angelegt waren. Die Mäusefamilie fragte sich, wie denn der geheimnisvolle Klavierspieler direkt über ihnen so schöne Klänge erzeugen könne. Ihre Fantasien explodierten geradezu angesichts eines großen Meisters und seiner Unmittelbarkeit über ihrem dunklen Nest jenseits des Dielenbodens. Ob der schönen Klänge, die immer wieder an die Ohren drangen, gelüstet es eines Tages ein kleines aufmüpfiges Mäuschen, sich doch einmal über den Mäuseereignishorizont hinaus näher an den Klavierspieler heranzuwagen. Am liebsten hätte es gewusst, wie es selbst so zusätzlich zu seinem Piepsen so schöne Töne machen könne. Aber das erschien ihm dann doch etwas verwegen. Jedes Mal jedoch, wenn die ersten Töne erklangen, sagte es, hört nur, das ist der unsichtbare Klavierspieler über uns. Es hatte ihn so richtig ins Herz geschlossen und schmolz förmlich dahin. Deshalb träumte es von einer richtigen Mäusevilla direkt im Klavierkasten, jenseits des Dielenbodens. Jedenfalls irgendwo, wo man dem Meister dieser herrlichen Musikwelt näher war, ohne gleich entdeckt zu werden. Die Ermahnungen der Alten, nicht aus der abgesicherten Mäusewelt auszubrechen, waren jedoch eindringlich genug, um es von diesem Abenteuer zunächst Abstand nehmen zu lassen. Jedoch ließ die Zeit ihm dies immer attraktiver erscheinen. Unser kleines Mäuschen war schließlich weder ein Kind von Traurigkeit noch von Langeweile. Es konnte dem Reiz der Entdeckungsreise in die Außenwelt immer weniger widerstehen. Die Gespräche unter den Mitgliedern der Mäusefamilie über den unsichtbaren Klavierspieler wurden intensiver und teilweise hitziger. Immer häufiger drehten sie sich um ihn und fragten sich, wie er denn so wunderschöne Klänge machen könne. Dabei brummelte eine Maus etwas undeutlich davon, dass da gewisse Stahlträte oder Saiten schwingen würden, die die schöne Musik machen würden. Diese Erklärung wollte aber keine große Resonanz finden. Einige schmunzelten gar kopfschüttelnd, wie sich solch naive Vorstellungen festsetzen könnten. Wie kann man nur einen so großartigen Klavierspieler auf so etwas Banales wie schwingende Drähte reduzieren? Jedenfalls war damit klar, dass es bereits frühere zaghafte Vorstöße in die Welt über dem Mäusennest gegeben haben musste. Das wiederum bestärkte unser kleines Mäuschen in seinem Ansinnen, einmal auszubrechen. Der Reiz des Unbekannten wurde unerträglich. Es war ein schicksalsschwerer Moment, als unter vollständiger Anwesenheit der Mäusesippe unser kleines Mäuslein nach draußen verabschiedet wurde. Viele spürten, dass es ein Abschied für immer sein könnte. Aber das kleine Mäuschen ließ sich nicht beirren. Jetzt will ich es genau wissen, sagte es und verließ das traute Nest. Von nun an wartete man täglich ungläubig auf ein rückkehrendes kleines Mäuschen. Vergebens. Es tat sich nichts. Weder über Stunden noch über Tage. Man begrub letztlich alle Hoffnung. Doch eines fernen Tages, da klopfte es an der Tür und hereintrat das ehemals kleine Mäuschen, etwas müde, aber unversehrt und man sah seine großen, dunklen, cooler Augen an, dass es viel entdeckt und zu berichten hatte. Daraufhin wurde ein Mäuse-Sippen-Kongress, ähnlich einem wissenschaftlichen Kongress in der großen Welt, einberufen, um die neuesten Erkenntnisse zu teilen und zu diskutieren. Es gibt ihn gar nicht, den unsichtbaren Klavierspieler, sprudelte es aus ihm heraus. Wie konnten wir nur glauben, dass es sind nur Metalldrähte, gegen die kleine Hämmerchen schlagen, die machen die Musik. Einige schüttelten ungläubig den Kopf ob dieser kleinen behämmerten Theorie. Andere waren richtig traurig. Ihren unsichtbaren Klavierspieler sollte es also nicht geben. Und letztlich glaubte keine ernstzunehmende Maus mehr an ihn. Die Mäusewelt wurde zunehmend fortschrittlicher, moderner. Eines Tages formierte sich ein weiteres Forschungsteam für eine neue Expedition in die Außenwelt über ihnen. Als es wieder zurückkam, machte es sich ein wenig lustig über die damalige Vorstellung der Alten. Unser Mäusevater, er ruhe in Frieden, hat sich wohl etwas vertan mit der Interpretation dessen, was er gesehen hatte. Hinter den Hämmerchen des Klaviers befinden sich nämlich aufwendige Mechanismen, die durch zufällige, chaotisch auftretende Ereignisse angeregt werden und nach einer großen Theorie der Vereinheitlichung wohlgeordnet auf die energiegeladenen Stahldrähte schlagen, die quer durch den ganzen Klavierraum gespannt sind. Nun hatte also auch das Chaos seine Theorie. Dennoch ließ es sich der unsichtbare Klavierspieler nicht nehmen, für die Welt der Mäuse täglich die schönsten Melodien zu spielen.